herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Kurs, der Kapitalmarkt-Podcast der Hamburger Sparkasse. Ich bin Ilja Schröter und heute sprechen wir über unseren Kapitalmarktausblick 2026. Mit mir im Studio ist erneut unser Kapitalmarktstratege Bernd Schimmer. Herr Schimmer, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die, Einladung.
Bevor wir einsteigen, ein kurzer Hinweis. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen rund um Märkte, Strategien oder Themen aus dem Podcast haben, schreiben Sie uns gern an kapitalmarkt@haspa.de. Wir greifen Hörerfragen in kommenden Folgen auf. Und wie immer vorab, drei Takeaways, worum es heute geht. Erstens, Chancen nutzen, Resilienz leben. Diversifikation ist 2026 Grundprinzip, kein nice to have. Zweitens, die Welt verändert sich, geopolitisch wie wirtschaftlich. Breite Streuung über Region und Anlageklassen gewinnt an Bedeutung. Und drittens, KI-Dynamik bleibt stark, aber Bewertungen sind hoch. Qualität und Erträge vor reinen Narrativen. Und dann würde ich sagen, starten wir. Herr Schimmer, lassen Sie uns direkt einsteigen. Sie überschreiben den Ausblick 2026 mit Chancen nutzen, Resilienz leben. Was ist die Kernbotschaft für Anlegerinnen und Anleger? Und auch wenn ich es im letzten Podcast schon mal versucht habe und nicht ganz am Ende Erfolg damit hatte, versuchen Sie es gerne in einem Satz.
Noch kürzer geht's nicht als in dieser Zusammenfassung. Chancen nutzen, Resilienz leben. Also es ist eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite wissen wir, dass wir verwöhnt worden sind von den Ergebnissen auf den Kapitalmärkten. Man konnte eigentlich fast nur gewinnen. Das hat zwei Facetten. Die eine Facette ist, dass bestimmte Dinge in der Tat teurer geworden sind. Da glauben wir, dass es aber immer noch Chancen gibt und dass man sich nicht davon verabschieden sollte. Und die andere Facette ist, naja, es macht natürlich etwas mit einem, wenn man drei Premium-Jahre hinter sich hat. Viele andere Dinge auf der Welt, wir nennen das Geopolitik, lassen einen ja nicht ruhen. Also vor dem Hintergrund war das jetzt natürlich nicht ein Satz. Aber diese Doppelstrategie, die soll zum Ausdruck bringen, wie wir unseren Kundinnen und Kunden empfehlen, in 2026 sich aufzustellen.
Wenn wir langfristig denken und Sie schreiben darüber in unserem Kapitalmarktausblick, dann war das klassische 70-30-Modell früher erfolgreich, also 70% Anleihen, 30% Aktien. Warum funktioniert dieses Prinzip heute nur eingeschränkt und was bedeutet das eigentlich für die Zukunft?
70-30 war ein Stück weit das Maß aller Dinge. Zwei, drei Sachen würde ich gerne dazu sagen. Erstens waren wir möglicherweise in früheren Zeiten nicht ganz so gierig. Das heißt, wir haben uns auch damit zufrieden gegeben, dass wir nicht Renditen wie jetzt irgendwie in diesem Jahr von irgendwie, ich sag mal, auf den Aktienmärkten in Heimatwährung 20% oder ähnliches gehabt haben. Das ging alles sehr viel behutsamer. Und darüber hinaus hatten wir eigentlich immer eine wunderbare Kompensation durch den Rentenmarkt. Das heißt, der Rentenmarkt, der Anleihenmarkt hat uns kontinuierliche Erträge geliefert, die aufgrund auch höherer Inflation, das muss man ganz deutlich sagen, deutlich oberhalb der Sätze gelegen haben, die wir heute haben. Das heißt 5%, das war schon mal etwas, wo man gesagt hat oder so, das nicht oben, aber das ist eben halt auch nicht unten. Also es ist keine Rezession, aber eben halt auch kein Superaufschwung. Da waren 5% eine gute Eckmarke. Damit konnte man gut leben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir, glaube ich, in einer ganz, ganz langen Zeitperiode, ich will jetzt nicht die komplette Nachkriegszeit bemühen, aber mehr oder weniger ist es schon so gewesen mit zwei, drei größeren, ja, auch geschichtlichen Veränderungen, haben wir Planbarkeit gehabt. Wir haben uns dort weiterentwickelt und alles ging eigentlich über einen ganz, ganz langen Zeitraum davon aus, dass wir einen Staat, eine Nation hatten, nämlich die USA, die das Ganze bestimmt haben. Und wir haben uns Regeln gegeben, internationale Regeln. Und darauf konnten wir uns verlassen. Und das ist eher eingeschränkt heute möglich. Und deswegen glauben wir auch, dass eine Allokation heute anders aussehen muss, als beispielsweise noch vor 5 oder 10 Jahren.
Wir kommen auch gleich nochmal auf die einzelnen Anlageklassen zu sprechen. Vorab eine Frage. Sie sprechen im Ausblick von veränderten Rahmenbedingungen. Ich nenne mal Geopolitik, Demografie, Dekarbonisierung, Deglobalisierung, Defense, Digitalisierung. Welche dieser Kräfte prägen aus Ihrer Sicht das Jahr 26 am stärksten?
Wenn wir das wüssten, dann bräuchten wir möglicherweise dieses Thema Resilienz gar nicht. Also wenn wir heute uns hinstellen würden und uns dann dementsprechend auch positionieren und sagen, also das Jahr 2026 wird ein Abbild des Jahres 2025 sein. Wir werden uns einmal mehr darauf fokussieren, dass die Digitalisierung uns einerseits im Bann hält und andererseits dort eben halt auch die größten Erfolge und am Ende dort von denen auch am meisten ausgeht. So, dann wäre es halt klar die Digitalisierung. Aber dann könnte ich mich auch darauf fokussieren und dann würde ich insbesondere, nicht nur, aber insbesondere amerikanische Technologiewerte und Werte, die unser Zauberthema künstliche Intelligenz prägen, also vielleicht noch so ein bisschen die sogenannten Adopter oder Enabler mit dazu machen, aber dann wäre ich ganz gut positioniert und das wäre dann irgendwie, keine Ahnung, 50% meiner Aufstellung. Das raten wir ganz, ganz, ganz sicher nicht, weil wir wissen es nicht. Und vor dem Hintergrund kann ich die Frage auch nicht beantworten, welches dieser 5Ds am Ende prägend sein wird. In diesem Jahr war es die künstliche Intelligenz, aber wenn man jetzt beispielsweise mal ins Inland geht, da gab es den geflogenen Ausspruch an der Börse, an der deutschen Börse in Frankfurt, Banks and Tanks. Also mit anderen Worten, Banken sind sehr stark nachgefragt worden, weil sie einfach über einen ganz, ganz langen Zeitraum unterhalb ihres Wertes notiert wurden. Naja, und dann ist es natürlich das Thema Aufrüstung, Wiederaufrüstung, das Sicherstellen von Verteidigungsbereitschaft, Verteidigungsmöglichkeiten und dazu gehören dann eben halt auch Unternehmen. Das waren die vordergründigen Dinge. Wir wissen nicht, wie es denn aussehen wird. Wir wissen aber, dass alle 5Ds, und da kann man sich wunderbar wirklich langlavinieren, mehr als ihre Berechtigung haben. So, und jetzt könnte ich ein Plädoyer in Richtung Dekarbonisierung halten. Ich könnte aber auch auf das Thema Demografie eingehen. Da wissen wir, dass es wirklich große Herausforderungen in den Ländern gibt, die demografisch Schmerzen erleiden würden. Natürlich ist das China, aber natürlich ist das auch unser eigenes Land mit Deutschland. Wenn man sich die Diskussion rund um die Rente anguckt, wie wir uns da wirklich mit schwer tun, das anzuerkennen, dass es dieses demografische Profil geben wird, wir werden es nicht verändern können, dann sieht man eben halt auch, wie wichtig diese Themen sind. Also vor dem Hintergrund, ja, es wird wohl so sein, dass das Thema Digitalisierung vorherrschend ist, aber es muss halt ganz bestimmt nicht so sein, dass das, was wir in 2025 erlebt haben, dass sich das nahtlos fortsetzt in 26.
Wenn wir mal ein bisschen feiner werden und uns einzelne Anlageklassen jetzt einmal anschauen, schauen wir vielleicht mal mit der größten Anlageklasse an, den Renten, also den Anleihen, dann würde ich jetzt erstmal sagen, Renditen sind wieder attraktiv, aber Staatsanleihen alleine reichen nicht. Worauf sollten Anleger an 26 besonders achten?
Jetzt gibt es ganz, ganz viele Widersprüchlichkeiten und Dinge, die vielleicht jetzt in diesem Moment auch nicht so klar von meiner Seite formuliert worden sind oder werden, dass man sagen kann, hey, das war ja hilfreich. Dieses Thema Resilienz, was wir versuchen anzusprechen und dann eben halt auch umzusetzen, das hatte eben halt auch die Facette, dass man mal offen sagen muss, diese Systemveränderung, die wir global derzeit miterleben müssen, die bedeutet eben halt auch, dass wir das Ende dieser Systemveränderung, das heißt das neue System, dass das keiner kennen kann. Man kann Szenarien aufmachen, das machen wir natürlich auch, aber so richtig wissen wir es nicht. Und da fangen wir mal mit den Staatsanleihen an. In der Tat ist es so, dass ich gerade aufgrund dieser Thematik eben halt auch die Staatsanleihen oder ich sag mal die sehr, sehr sicheren Anleihen, dazu würde ich jetzt eben halt auch insbesondere gute Bankanleihen zählen, dazu würde ich Pfandbriefe zählen und, und. Also Anleihen mit einer wirklich, wirklich hohen Qualität und eben halt aber auch Anleihen von Staaten. Möglicherweise, und das wissen wir heute nicht, brauchen wir die eben halt auch. Weil wenn alle Stricke so ein bisschen reißen oder drohen zu reißen, das haben wir immer wieder erlebt. Das war dann auch bereinigend. Das muss auch am Ende, es tut natürlich in dem Moment weh. Aber am Ende ist es vielleicht wichtig und richtig, dass solche Dinge dann auch mal passieren. Dann brauchen wir sie halt, weil der Staat ist und bleibt der Staat. Und der Staat kann dann eben halt auch Dinge neu justieren und neu setzen. Und so schnell kommt dann eben halt kein anderer hinterher. Also ich würde die Staatsanleihen nicht abwählen. Das ist die eine Seite der Medaille. Und wir sprachen ja ganz am Anfang davon, Chancen nutzen. Und da ist es eben halt in der Tat so, dass ich der Meinung bin oder dass wir der Meinung sind, dass man diesen Renditeaufschlag, den man mittels Unternehmensanleihen einfahren kann, dass man den auch sichern sollte. So, und da brauchen wir, und das ist ganz, ganz wichtig, da brauchen wir wirklich bei dem Thema Unternehmensanleihen nicht das Setzen auf 2, 3, 4 oder 5 Unternehmen, von denen wir dann die Anleihen kaufen. Nee, wir brauchen wirklich eine breite Streuung, weil wir wollen nicht den Erfolg des einen oder anderen Unternehmens. Nee, wir wollen diesen Renditeaufschlag, den wir dort eben halt bekommen. Und in der Tat ist es so, völlig richtig anmoderiert, die Renditen sind in den letzten Tagen gestiegen. Ich glaube, mit gutem Grund, dass es nicht zufällig passiert. Und insofern ist die Ausgangsposition für das Jahr 2026 für das Thema Anleihen nochmal besser geworden. Und wenn man das Ganze so wirklich also hoch optimiert, kann man eben halt auch noch darüber nachdenken, eben halt auch in Nischen aktiv zu sein. Das sind dann beispielsweise sehr hochwertige Nachranganleihen, aber auch das Thema Währung würde ich dort mit sehen. Wir halten Abstand, muss ich auch deutlich sagen, an dieser Stelle vom US-Dollar. Wir halten aber nicht Abstand von anderen wirklich, wirklich guten Währungen. Weil wir müssen auch hier immer wieder sehen, also Europa hat sich, zumindest der Euro hat sich ja gut geschlagen in diesem Jahr gegenüber dem US-Dollar. Aber wenn wir heute uns hinstellen und sagen, also Europa und damit der Euro ist ohne Fehl und Tadel, wir sind überhaupt nicht angreifbar und wir werden so in dieser Aufstellung die nächsten 20, 30 Jahre wunderbar uns in der Welt bewegen können, dann gibt's doch das eine oder andere Fragezeichen. Also auch da eine Streuung vorzunehmen, halten wir für gut.
Jetzt haben Sie sich eben für mehr Breite ausgesprochen, sprechen von Streuung. Für mich eine gute Überleitung zu Aktien. Denn so wie ich auf Aktien schaue, würde ich sagen, eins haben wir genau dort nicht, nämlich einen breiten Markt, der die Musik spielt, sondern hohe Marktkonzentration. Ich würde aber auch sagen, mit Blick in die Historie, gehen wir mal 55, 60 Jahre zurück, Grüße an Nifty 50. Das hatten wir alles schon mal. Das würde ich sagen, ist nicht das erste Mal. Jetzt hatten wir aber sehr starke Jahre, gerade die letzten 3 Jahre und vor allem im Tech-Bereich. Bleibt denn KI jetzt das Dauerthema mit Blick auf Aktien oder verbreitert sich vielleicht mal der Markt?
Diese Verbreiterung muss ja irgendwann kommen. Und warum wird sie kommen müssen? Einfach aus dem Argument heraus, die jetzigen Stars der Manege, also die großen amerikanischen Technologieunternehmen, investieren ja für unsere Verhältnisse Unsummen in CapEx, das heißt in Kapazitäten für Rechnerleistung, für Cloud-Aktivitäten, für das Thema KI in Gänze. Jetzt muss man ja sagen, das werden die ja nicht nur für sich machen. Also das kann ja am Ende kein abgeschlossener Zyklus sein, innerhalb derer sich 7 Unternehmen bewegen und nichts weiter kommt nach draußen und nach drinnen. Nee, die tun das ja, wenn man mal ganz einfach das ausdrückt, für die Welt. Das heißt, sie wollen ihre Leistungen in die Welt exportieren und wollen dann, und so nennt man sie ja auch, noch mehr skalieren. So, das heißt aber auch, wenn man das unterstellt und wenn man unterstellt, dass diese Investitionen nicht völlig unberechtigt sind, dass es ja auch neue und andere Profiteure geben muss. So, und da unterscheidet man so ein bisschen die Enabler, das sind die Ermöglicher, mit anderen Worten diejenigen, die beispielsweise für Energie sorgen, weil wir brauchen ja Unmengen von Strom, wir brauchen Unmengen von Energie und das eben halt auch auf Plätzen, wo heute diese Energie gar nicht da ist. Und das andere, das sind die Adopter, also die Benutzer, die Anwender. So, und auch die muss es geben. So, und wenn dann sich das überträgt auf diese beiden Gruppen, schon dann muss man sagen, dass es eigentlich zu einer Verbreiterung kommen muss. Es wird und kann auf Dauer nicht so bleiben, weil dann müsste man in Frage stellen, ob diese Investitionen, die dort heute getätigt werden, sich wirklich monetarisieren lassen und ob die diese Renditen dann dementsprechend auch erzielen lassen. Da würde ich mal sagen, nee, das werden sie dann nicht. Das heißt, im Umkehrschluss ist das Ganze nicht erfolgreich, dann werden natürlich auch diese 6, 7 oder meinetwegen auch 10 oder 15 Unternehmen nicht mehr erfolgreich sein können. Also ist der Flow, die Phase kann nur so ausgerichtet sein. Derzeit sind es diejenigen, das sind die Erfinder, das sind diejenigen, die eben halt jetzt vorne vorgehen, die quasi monopolistisch schon fast agieren. Aber dann kommt die Verbreiterung. Das ist eigentlich bei allen Dingen so.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Technologie ja, aber breiter aufgestellt und zwar global, sektoral und nicht nur die bekannten Namen?
Richtig. Aber eben halt ist es, glaube ich, noch zu früh zu sagen, es wird auch ohne die bekannten Namen gehen. Also, denn da muss man auch so ein bisschen klar Position beziehen. Ist ja eigentlich fast egal, welche Zeitung man dieser Tage aufschlägt. Man findet also spätestens, also vielleicht nicht in jeder Ausgabe, aber dann eben halt doch in jeder zweiten oder dritten Ausgabe, findet man die Namensgebung Blase. Blase im KI-Bereich. Blase bei den Unternehmen. Und in der Tat, wir wissen es nicht, deswegen habe ich es eben versucht, so ein bisschen auszuführen, ob diese Investitionen sich wirklich irgendwann mal rechtfertigen und auch rechnen werden. Was wir heute aber wissen, dass diese Unternehmen vom Grundsatz her nicht teuer sind. Das heißt, die verdienen heute so viel Geld, dass sie jetzt nicht oberirdisch hoch bewertet sind. Also in den Unternehmen selber spiegelt sich keine Blase. Wenn denn überhaupt, spiegelt sich eine Blase in Form von Überinvestitionen. Aber nicht in der Bewertung von Unternehmen. Also insofern kann man diese Unternehmen nicht als ja völlig abgespaced und hypig zur Seite tun und sagen, um die müssen wir uns nicht kümmern, da wird es eine Riesenkorrektur geben. Das, glaube ich, ist nicht die richtige Schlussfolgerung.
Mit Blick nach vorne, wie sehen Sie eigentlich ergänzende Bausteine, wie was jetzt dieses Jahr super gelaufen ist, Gold, Rohstoffe, aber auch Immobilien und Private Markets, und damit meine ich gar nicht jetzt zwingend Private Equity, sondern als Beispiel auch Beteiligung an Infrastruktur. Also sind das sinnvolle Investments für Stabilität im Portfolio?
Verstärken. Dann kommen wir zum Ausgangspunkt unseres Gespräches. Was ist anders? Ne? Früher war eben halt 70-30, 70% Anleihen, 30% Aktien. Und heute, weil wir eben halt nicht wissen, worauf wir hinzusteuern, ist halt die wirklich am Ende, das haben wir auch schon in 2025 versucht zu postulieren, ist die einfachste Maßnahme, eben halt breiter zu werden. So, da muss allerdings auch klar sein, nicht breiter werden der Breite wegen. So, das macht keinen Sinn. Oder sich Dinge zu suchen, also die Statistiker und uns würden sagen, die miteinander nicht korreliert sind. Also diese Investments, die der da tätigt, die müssen irgendwo auch schon funktionieren. Also es macht keinen Sinn, sich etwas zu kaufen, was am Ende keinen Renditebeitrag liefert. Was aber möglicherweise anders ist, bei dieser Zusammensetzung eines Portfolios ist nicht im Vordergrund das Streben nach einer maximalen Rendite. Denn dann müsste ich wahrscheinlich weiterhin immer nur Aktie kaufen, weil Aktien nun mal über einen längeren Zeitraum die beste Wertentwicklung haben. Hier ist das Streben, dass man zu einem guten Ausgleich kommt zwischen einer vernünftigen Rendite, aber eben halt einem deutlich geringeren Risiko. Und da brauchen wir diese Verbreiterung. Und ob das Thema Gold ist, ist vielleicht jetzt mal so ein bisschen die Luft raus, wäre ja ganz schön, wenn es mal ein bisschen langsamer vonstatten geht. Das war ja auch exzeptionell hoch, was wir da gesehen haben. Aber es gilt eben halt auch für dieses Thema Ergänzungsanlagen, dass wir uns vielleicht nicht immer mit 100% gleich ins Zeug legen, sondern dass wir uns einen Puffer einkaufen, dass wir da so auch da ein bisschen resilienter werden. Und das Thema halbliquide Produkte finde ich ausgesprochen gut, finde ich ausgesprochen sinnvoll. Da sei jetzt hier auch nochmal der ganz, ganz ehrliche Hinweis gemacht. Da gibt es einen Unterschied zwischen Preis und Bewertung. Das heißt, die Bewertung ist nicht immer gleich der Preis. Das heißt, die Preise sind natürlich nicht so aktuell, wie sie beispielsweise an der Börse angezeigt werden. Das heißt, es gibt da einen Nachlauf. Nichtsdestoweniger trotz ist dort eine hohe Kontinuität vorhanden. Und wenn man dort Erträge generieren kann, die etwas anders gelagert sind als typische Börsenerträge, dann erfüllt das genau diesen Anspruch nach mehr Resilienz.
Also wenn ich den Blick auf die einzelnen Anlageklassen für mich nochmal so zusammenfassen würde, dann sage ich, Anleihen bieten wieder Ertragspotenzial, Aktien bleiben ganz klar Kernbaustein, aber global und diversifiziert, auch innerhalb dieser Anlageklasse. Und zu guter Letzt, Stabilität entsteht eben über echte Mischung, ja, nicht über Einzelwetten. Passt das so für Sie?
Ja, das ist korrekt. Warum haben wir das nicht in den ersten 30 Sekunden gleich vorne weggestellt? Nein, das war doch fantastisch zusammengefasst.
Wenn wir den Ausblick und die Anlageklassen zusammen denken, Sie, kann man doch sagen, robust plus selektiv chancenorientiert ist die richtige Haltung für 26, oder?
Ja, ich glaube schon, dass das so ist. Wir haben so ein bisschen interner eben halt auch, wir haben natürlich lange überlegt, wie nennt man das Baby? Das heißt, was könnte ein guter Titel sein? Und am Ende, bin ich ja auch ein bisschen stolz drauf, konnte ich mich durchsetzen. War ein Teamprozess, konnte mich durchsetzen. Aber ein guter Vorschlag, der war auch der, kam von einem Kollegen aus dem Team, Widersprüchlichkeiten auflösen. Das heißt, es gibt unglaublich viele Widersprüchlichkeiten derzeit. Das kann man schön darstellen bei dem Beispiel Staatsanleihen. Staatsanleihen, muss man ehrlicherseits sagen, da gibt es ganz, ganz viele Argumente, warum man sie eben halt gerade heute nicht machen muss. Es ist die Staatsverschuldung, das ist das Problem, dass die Makroseite wirklich, dass es ein Zerren ist, dass die Geopolitik natürlich sofort einschlägt auf die Makroseite, also auf die Staaten und. Normalerweise müsste man sagen oder so, Staatsanleihen, das kommt ja gar nicht in Frage. Dennoch hatte ich versucht zu erklären, warum Staatsanleihen sinnig sein können. Das ist so eine Widersprüchlichkeit. Eine andere Widersprüchlichkeit ist eben halt auch dieses Thema mit dem Befassen mit KI. Einerseits sage ich, muss es breiter werden, ja. Aber andererseits ist es auch die Widersprüchlichkeit, wenn ich jetzt konkret gefragt werde, würde ich das ohne diese Magic 7 machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Würde ich das aber eben halt in einer MSCI-Gewichtung machen, wo ich über 70% USA habe? Nee, würde ich nicht machen. Da würde ich in der Tat sagen, ich würde rebalancieren. Auch vielleicht nochmal ein Tipp am Rande. Es gab jetzt in der Vergangenheit, und das waren natürlich die Aktien, aber es war beispielsweise auch Gold. Diese beiden Anlageklassen, die waren wirklich exzeptionell gut. Kann man möglicherweise auch mal drüber nachdenken, die Gewichte, die man eigentlich haben wollte, wieder herbeizuführen. Wir nennen das Reallokation. Also die guten professionellen Portfoliomanager machen das immer. Das heißt, sie sagen, sie wollen das Risiko nicht zu groß werden lassen. Wenn ich eigentlich vielleicht mal 5% Gold haben wollte, dann freue ich mich natürlich hier und heute und zwar ganz besonders im Jahr 2025 darüber, dass ich 10% Gold habe. Aber vielleicht ist es mittlerweile auch zu viel und möglicherweise ist es auch so, dass der Aktienanteil einfach aufgrund von Kursgewinn zu hoch ist. Also das ist auch ein Beispiel, wo man ins Gespräch gehen muss und man sagen muss, bin ich eigentlich noch richtig allokiert? Und wenn daraus 2, 3 Anlässe resultieren, dann finde ich das prima. Wir sehen zum Beispiel auch an der Stabilität im Bereich des Immobilienmarktes. Das muss man wirklich so sagen. Der Immobilienmarkt stabilisiert sich. Der hatte seine Probleme. Das waren ja Probleme mit Ansagen. Niedrigzinsphase ist vorbei gewesen. Und gerade im Bereich der Projekte, da haben wir ja auch eine Stimmung gehabt. Da kannte man keinen Regen mehr. Aber irgendwann kommt der Regen. Gott sei Dank. Braucht ja die Landwirtschaft auch. Der kommt dann irgendwann so und der musste sich jetzt 3, 4 Jahre neu orientieren und fangen und da glauben wir, dass ein Großteil durch ist. Also da gibt es auch Möglichkeiten, mittels Immobilien beispielsweise die Resilienz zu verstärken.
Mit Blick auf die Zeit kommen wir tatsächlich so langsam zum Ende. Ich habe allerdings noch mal einen kurzen Krypto-Einschub.
Okay.
Wir haben gesehen, gerade in den letzten, wollen wir sagen, 2 Monaten, wie schnell dort Märkte kippen. Unreguliert, ohne Clearingstelle, ohne verpflichtende Marktaufsicht. Liquidität, haben wir auch gesehen, kann über Nacht einfach mal eben so verschwinden. Frage an Sie, ist das eigentlich ein gutes Beispiel dafür, warum Regulierung, Marktstruktur und auch Qualität im Portfolio wichtiger sind als Trendtiming?
Ja und nein. Das ist ein wunderbares Beispiel auch für Widersprüchlichkeiten. Natürlich ist es schwierig zu sagen, nehmen wir mal den Bitcoin. Ja, der Bitcoin ist ja der Elefant im Porzellanladen, ist überstrahlt alles. Wer will denn wirklich sagen, ob er bei 80.000 oder vielleicht auch bei 120.000 US-Dollar richtig bewertet ist? Weiß keiner. So, insofern müsste man sagen, wenn man so ein bisschen abfällig sagt, naja, das sind alles nur Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen, warum steckt da dieser Wert dahinter? Das ist, glaube ich, zu einfach. Auf der anderen Seite muss man eben halt auch sagen, und wir nennen das ja dann so ein bisschen abfällig Fiat Money, also unser Papiergeld. Mhm. Das ist auch nur ein Zahlungsversprechen. Da steckt, ja, ist ein bisschen gesichert mit Gold und am Ende aller Tage ist das auch ein Staat. Und damit das gesamte Land und das Staatsvermögen und irgendwie steht das natürlich schon für die Solidität von einer Papiergeldwährung. Aber es ist auch nur ein Zahlungsversprechen, so. Und da muss man eben halt auch sagen, der Blick in die Geschichte zeigt es ja, dass immer wieder bestimmte, ich will jetzt nicht gerade von einer Währungsreform sprechen, aber Arrondierungen vorgenommen worden sind. Und warum sollte das nicht morgen und übermorgen eben halt auch passieren? Das ist die eine Seite der Kryptowelt, wo man auch sagen könnte, naja, vielleicht kann es tatsächlich Sinn machen, sich damit näher zu beschäftigen. Es ist keine Kaufempfehlung für Krypto hier an dieser Stelle, muss man deutlich so sagen, ganz deutlich sogar so sagen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich bei dem Thema Krypto eine Technologie. Und dann haben wir das fünfte D, nämlich die Digitalisierung mit der Blockchain-Technologie, die als herausragend anzusehen sein wird. Das heißt, neue Trends, die von dieser Technologie ausgehen, und hier sprechen wir nicht über Bitcoin, Ethereum oder Solana oder was auch immer oder Memecoins, nee, hier sprechen wir von den ganzen Möglichkeiten, die in dieser Technologie stecken. Und mit denen müssen wir uns beschäftigen und die sind gigantisch. Es gibt nicht wenige, die heute von Future of Finance sprechen. Das heißt, dass dort Dinge, die heute eben halt eher physisch oder hinterlegt in Urkundenform und gemacht werden, dass die einer Digitalisierung unterliegen. Da finde ich die Entwicklung in den USA ganz spannend mit den Stablecoins. Die Amerikaner brauchen ja einen neuen Finanzier für ihr Staatsdefizit und möglicherweise sind das die Käufer der Stablecoins, weil die Stablecoins wiederum mit Staatsanleihen zu hinterlegen sind. Ohne Regulierung, um die Frage zu beantworten, geht meiner Meinung nach gar nichts. Man kann es aber eben halt auch übertreiben, dass man überreguliert. Aber guck doch mal heute das Thema Welthandel. Heute wird der Welthandel eigentlich ein Stück weit abgestraft, weil wir keine Regeln mehr haben. Da wünschen wir uns ja wieder eine WTO und. Wir wünschen uns da Regulierung. In der EU, das wissen wir alle, das ist keine neue Erkenntnis, da haben wir jetzt mit dem Thema Regulierung ein bisschen übertrieben. Aber ohne Regulierung gibt es keine Sicherheit und gibt es keine Verlässlichkeit. Also insofern ist es gut, dass ja auch die EU und andere Stellen diese Verlässlichkeit im Bereich des Kryptos dementsprechend auch eingeführt haben. Es gibt eine MiCA, das ist eine Regulierung von Kryptoassets. Darüber werden wir noch sehr viel zu sprechen haben. Da bin ich mal fest von überzeugt.
Am Ende, das zumindest ist meine Meinung, geht es darum, ja, Chancen nutzen, Risiken aber auch verstehen. Ja, und am Ende mit System investieren. Herr Schimmer, gibt es noch irgendeinen Satz, den Sie unbedingt mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchten, nach denen ich Sie jetzt einfach nicht gefragt habe?
Jetzt ist mir so danach, ein bisschen allgemeiner zu werden. Ich finde, wir haben vielleicht ein überaus erfolgreiches Kapitalmarktjahr 2025, noch nicht ganz, aber mehr oder weniger hinter uns gebracht. Freuen wir uns darüber, versuchen wir auch Teile dessen, was wir dort an Wertsteigerungen erfahren konnten, zu kompensieren. Versuchen wir, unsere Kapitalstruktur ein bisschen neu zu justieren und versuchen wir auch, und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, auch nicht zu großspurig zu werden. Also so ein bisschen Demut. Es ist nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich habe nach einem halben Jahr mit einer Aktie oder mit einem Aktienengagement 3% Rendite erreicht und mit einer geringen Schwankungsintensität. Das ist etwas, was eigentlich normal ist. Also so wieder ein bisschen zurück zu den Ursprüngen. Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir wirklich ganz, ganz viele Anlageklassen mittlerweile zur Verfügung haben und dass wir das Spektrum dadurch erweitert haben. Also insofern bin ich auch optimistisch, was das Thema Kapitalanlage anbelangt. Das Jahr 2026. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht ganz so stromlinienförmig läuft. Wir haben ja nur einen großen Dipper gehabt in 2025, aber dass wir dann eben halt auch die Karte an unserer resilienten Aufstellung ziehen können und dass wir uns dann auch ein bisschen entspannter, aber dann eben halt auch agiler äußern können, weil dann haben wir alle Möglichkeiten. Wir werden dann eben halt nicht so stark in die Ecke gedrängt, wie wir das bei einer einseitigen Aufstellung möglicherweise, ja, wo es da passieren würde. Ne? Ja, das ist jetzt nicht ein Satz gewesen, aber lass uns mit frohem Mut in das Jahr 2026 und einer guten Aufstellung gucken.
Herr Schimmer, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich muss sagen und will das auch sagen, es hat mir einmal mehr sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank an Sie.
Ich habe mich zu bedanken. Schönen Jahreswechsel. Ich freue mich auf das Jahr 2026 und auch auf diese Sendung. Vielen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern und empfehlen Sie uns weiter. Und wie immer der Hinweis, diese Inhalte ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Kapitalmarktanlagen unterliegen Schwankungen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Für persönliche Entscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Beraterin oder Ihren Berater. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie auf Kurs. Tschüss.